Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Viele Unternehmen und Privatleute, die kommen offenbar nur durch den Winter, wenn der Staat ihnen hilft. Aber wie macht man zugleich attraktiv, dass Gas eingespart wird? Experten haben die Bundesregierung jetzt beraten. Viele Pflegedienste und Heime haben die Preise erhöht. Auch darüber sprechen wir. Wir versuchen zu klären, ob die Getreidepreise jetzt wieder nach oben gehen. Und weil so vieles teurer wird, fordern die Angestellten in der Metall- und Elektroindustrie deutlich mehr Geld und streiken dafür jetzt auch. Wir beginnen aber mit der Sendung erstmal politisch. Es gab ja gestern, Sie haben schon viel drüber gehört, eine bemerkenswerte Wahl in Brasilien, die sehr knapp ausging und Lula da Silva als Sieger hervorgebracht hat. Das wird auch wirtschaftlich Wellen schlagen. Nicht nur, weil Brasilien eines der wirtschaftlich potentesten Länder Südamerikas ist, sondern auch, weil die EU mit der Wirtschaftsregion Mercosur jetzt vielleicht wieder einen Handelsvertrag zustande bekommt, den sie auf Eis gelegt hatte, weil Bolsonaro in Brasilien die Abholzung des Regenwaldes ausdrücklich ermuntert hat. Stefan Wolf, Sie sind heute unser Mann in Frankfurt an der Börse und Sie haben dort vorab mit Martin Lück von BlackRock gesprochen über die Wahlen in Brasilien.
Ja, es ging natürlich ganz klar um die Wahlen in Brasilien und dieses denkbar knappe Ergebnis, das natürlich dazu führt, dass der neue Regierungschef erst einmal auch Augenmaß braucht. Und die ganz große politische Frage, die die Menschen nicht nur in Brasilien beschäftigt, ist ja, ob die unterlegene Seite dieses Wahlergebnis anerkennt oder nicht. Das Ganze birgt durchaus politischen Sprengstoff. Und deshalb, so sagt Martin Lück, der bei BlackRock im deutschsprachigen Raum die Anlagestrategie verantwortet, komme es auf Augenmaß an und vor allen Dingen auf sozialen Ausgleich.
Brasilien ist ein Land, das von einer extremen Ungleichheit geprägt wird. Es gibt sehr reiche Menschen, es gibt aber auch sehr viele sehr arme Menschen. Und hier hat Lula auch in seinen früheren Amtszeiten schon versucht, zum Ausgleich beizutragen. Und ich denke, dass die Politik in diese Richtung gehen wird. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass ja seit dem Wahlergebnis im frühen Oktober die künftige Regierung auch mit einem Parlament umgehen muss, das schwerpunktmäßig auf der rechten Seite ist. Also Lula wird da auch deutliche Kompromisse machen müssen in seiner Politik.
Von welchen wirtschaftlichen Ressourcen sprechen wir denn mit Blick auf Brasilien?
Ja, Brasilien ist zunächst mal die größte Volkswirtschaft Lateinamerikas. Über 200 Millionen Einwohner, ist ein Land, das gigantische Ressourcen auch hat in verschiedenster Hinsicht. Es verfügt aber auch über die grüne Lunge der Welt, über den Amazonas-Regenwald und damit über ein extrem wichtiges Asset, über eine extrem wichtige Anlage für die gesamte Welt, weil es natürlich die Sauerstoffregeneration der gesamten Welt damit massiv beeinflusst. Und Brasilien ist auch über seinen Rohstoffreichtum in seltenen Erden, auch in anderen Rohstoffen, die für die grüne Transformation benötigt werden, ein interessanter Partner. Und die Zusammenarbeit mit Europa, die bisher ja relativ schwach war, könnte deutlich ausgebaut werden.
Viele Finanzunternehmen, auch BlackRock, stehen ja in der Kritik der Umweltzerstörung in Brasilien durch ihre Investitionen eher Vorschub zu leisten. Wie sehen Sie das?
Ich will nicht ausschließen, dass auch BlackRock und andere Fondsgesellschaften nach wie vor in Unternehmen investiert sind, denen man Umweltzerstörung und andere wenig vorteilhafte Dinge vorwerfen kann. Und dass das immer weiter ausgeräumt wird, das ist auch im Interesse dieser Fondsgesellschaften, auch von BlackRock. Und insofern befürworten wir das natürlich auch, dass man immer stärker in den Dialog geht und dass wir auch Investoren, also die Kunden, deren Gelder wir als Fondsgesellschaft verwalten, immer stärker darauf hinweisen, dass wenn wir weiter in diese Unternehmen investieren, in ihrem Auftrag, dass das nicht gut für die Welt ist. Also wir nehmen diesen Auftrag sehr ernst. Das ist aber keine Transformation, die man von einem auf den anderen Moment sofort leisten kann.
Muss sich Europa stärker in Brasilien engagieren?
Das denke ich absolut. Und das wird wahrscheinlich auch stärker von den Institutionen, vom Staat und auch von der EU gefördert werden müssen. Allein schon, weil wir anderen Spielern in der Welt hier nicht den exklusiven Zugriff erlauben dürfen. Stichwort China, aber sicherlich auch anderen. Und Europa muss auch in Lateinamerika eine stärkere Rolle spielen, muss damit natürlich aber auch für Lateinamerika, in diesem Fall Brasilien, interessant bleiben als Partner. Da bin ich durchaus positiv gestimmt, dass da auch Deutschland eine stärkere Rolle spielen kann.
Die Bolsonaro-Regierung hat ja eine sehr protektionistische Wirtschaftspolitik verfolgt. Das heißt, das Land hat sich sehr stark auf sich selbst konzentriert. Wie kann da eine bessere Zusammenarbeit mit Brasilien gelingen?
Letzten Endes in einer globalisierten Welt muss eine Region, die sich hier stärker einbringen will, attraktive Angebote machen. Das heißt, im Grunde, wenn es darum geht, Protektionismus auszuhebeln, muss Europa der Region bessere Angebote machen als China oder Amerika oder andere, die hier eventuell noch Interessen haben. Der Punkt ist der, dass man sich da nicht verstecken darf und letzten Endes die Regeln des globalen Spiels auch mitspielen muss.
Soweit Martin Lück vom weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock. Brasiliens Wirtschaft übrigens präsentiert sich im Moment erstaunlich robust. Man war bis vor kurzem noch davon ausgegangen, dass eine Rezession nicht zu vermeiden ist. Inzwischen geht man in diesem Jahr sogar von einem Wirtschaftswachstum aus. Größtes Problem allerdings die Inflation. Die liegt in diesem Jahr voraussichtlich bei 8,5%.
8,5%, damit läge sie noch unter dem, was in der Eurozone gerade gemeldet wird. Was sind die neuesten Zahlen?
Ja, das ist richtig. Die Inflationsrate ist im Euroraum im vergangenen Monat auf 10,7% gestiegen. Das ist ein bisschen mehr, als man das eigentlich erwartet hat. Deshalb ging der Blick auch weiter auf die Wirtschaftsdaten im Euroraum. Das Bruttoinlandsprodukt ist um 0,2% gewachsen. Auch das ist nicht so gut, wie man das erwartet hat. Immerhin heißt es, hält sich die Wirtschaft einigermaßen über der Wasseroberfläche. Und das mag der Grund dafür sein, dass auch der DAX leicht anzieht. Er verbessert sich um 19 Punkte auf 13.262, macht sich auf eine glänzende Oktoberbilanz zu ziehen. 9% liegt er in diesem Monat bereits im Plus. 9%, ja.
Und welche Aktien haben sich heute auffällig bewegt?
Da sind auf der Gewinnerseite Fresenius und Fresenius Medical Care. Der Gesundheitskonzern glänzt mit Kursgewinnen bis 6%. Dabei musste das Unternehmen die Prognose zurückschrauben. Aber die Rahmendaten sahen dann eben doch so aus, dass man das eher mit einem Schulterzucken aufgenommen hat. Gefragt übrigens noch Aktien von Continental und der Deutschen Post, während auf der Verliererseite Aktien von Merck stehen mit Verlusten von 2%. MTU und Puma verlieren bis zu 2%.
Und da fehlt uns zum Abschluss auch noch der Euro. Wie viel ist der heute wert im Vergleich zum Dollar?
Der Euro verliert leicht einen Viertelcent auf 99,26 US-Cent, während am Anleihemarkt die Verluste dominieren. 97 Cent im Schnitt die Verluste, die dazu führen, dass die Umlaufrendite um 4 Basispunkte auf 2,1% gestiegen ist. Gold verliert 10 Dollar auf 1.639,29 Dollar.
Danke an Stefan Wolf nach Frankfurt. Lula da Silva, der Mann, der die Wahl in Brasilien gewonnen hat, war selbst mal Arbeiter in einer Fabrik. Er ist vielleicht der berühmteste Metallarbeiter der Welt. Bei einem Arbeitsunfall hat er den kleinen Finger der linken Hand verloren. Seine Solidarität hätten wohl die Metallarbeitnehmer, die jetzt überall in Deutschland etappenweise streiken. Heute in Berlin. Es sind Warnstreiks, weil die Metaller 8% mehr Geld wollen. Und die Arbeitgeber sagen, das ist zu viel, denn so gut geht es vielen Metallbetrieben nicht. Claudia van Laak berichtet aus Berlin.
Die Frühschicht im BMW-Motorradwerk in Berlin-Spandau hat ihre Arbeit niedergelegt und ist vor das Werkstor gezogen. Betriebsratschef Markus Kapitzke.
Die Bänder stehen. Wir produzieren jetzt gerade aktuell keine Motorräder. Der Warnstreik ist für 2 Stunden angesetzt und in dieser Zeit verlassen auch keine Motorräder das Werk.
Um 0 Uhr war bereits die Nachtschicht im Mercedes-Benz-Werk Berlin-Marienfelde in den Warnstreik getreten. Am Mittag dann die Belegschaft beim Schienenfahrzeugproduzenten Stadler. Alle unterstützen sie die Forderung von 8% mehr Lohn. Auf den Schildern steht, nach dem Tanken ist der Geldbeutel leer, deshalb müssen 8% jetzt her. Oder wer die Preise kennt, will 8%. Alles wird teurer, sagt dieser BMW-Mitarbeiter.
Erst beim Lebensmittel merken wir das, also an Kraftstoff merken wir das. Die ganze Inflation ist ja gestiegen, also wir sparen. Wir als Arbeiter spüren das auch richtig.
Mit Ende der Friedenspflicht um 0 Uhr am Samstag begannen die ersten Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen. Bei den bislang regional geführten Tarifverhandlungen hatten die Arbeitgeber eine Einmalzahlung von 3.000 Euro angeboten, und zwar bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall.
Damit werden die besonderen Belastungen der Beschäftigten ausgeglichen. Und da es für alle Beschäftigten die gleiche Zahlung gibt, entlastet das ganz besonders die unteren Lohngruppen. Zusätzlich haben wir eine Tabellenerhöhung angeboten, die im Detail noch zu verhandeln ist.
Zu der Kernforderung, die wir haben, nämlich 8%, sodass das monatliche Entgelt sich auch erhöht und damit auch nachhaltig eine Einkommenserhöhung da ist, gibt es die Antwort: Es wird eine tabellenwirksame Erhöhung in Aussicht gestellt. Ohne Bezifferung, ohne Datum, ohne Höhe. Und das war für uns jetzt auch das K.O.-Kriterium, warum wir gesagt haben, wir müssen in die Warnstreiks eintreten, weil das ist zu wenig.
Entgegnet Irene Schulz. Sie ist Verhandlungsführerin der IG Metall für die Länder Berlin, Brandenburg und Sachsen. Schulz verweist auf die hohen Gewinne der Automobilindustrie, gibt aber auch zu, dass besonders energieintensive Unternehmen wie Gießereien oder Stahlwerke wirtschaftliche Probleme haben. Die Arbeitgeber fordern aus diesem Grund eine stärkere Differenzierung der Tarifverträge. Oliver Zander von Gesamtmetall.
Die Möglichkeit für Betriebe, denen es schlechter geht, gewisse Entlastungen zu bekommen. Und wir fordern eine sogenannte Variabilisierung, die die Möglichkeit schafft, Sonderzahlungen unter Erfolgsparameter zu stellen und dann anzupassen.
Die IG Metall wird ihre Warnstreiks fortsetzen, um Druck auf die Tarifverhandlungen auszuüben. Die vierte Verhandlungsrunde findet am 8. November statt.
Ja, keine Familie, kein Rentner, kein Student oder Rentner, so ist er schon wieder, soll Angst haben müssen vor den Preisen für Strom, Gas oder Fernwärme. Das hat so ähnlich der Bundeskanzler vor knapp 2 Wochen gesagt. Zugleich sollen aber alle diese Menschen auch einen Anreiz haben, Gas zu sparen. Wie kriegt man diese widerstrebenden Ziele zusammen? Die Regierung hat erst recht spät im Herbst eine Expertenkommission darauf angesetzt. Und wir schauen mal mit Philipp Broos darauf, was die so im Köcher hat. Herr Broos, für normale Strom- und Gaskunden, also für Privatverbraucher, wie sollen die denn entlastet werden, sodass sie trotzdem noch einen Anreiz haben zu sparen?
Ja, im Wesentlichen bleibt die Gaspreiskommission bei ihren Empfehlungen, die sie schon in ihrem Zwischenbericht gegeben hat. Also das ist die Gaspreisbremse für Privathaushalte für ein bestimmtes Gaskontingent, und zwar 80% des Verbrauchs soll da bezuschusst werden durch einen Gaspreisdeckel. Das bietet dann auf der einen Seite eine Entlastung, auf der anderen Seite aber auch Anreize zum Sparen. Neu ist dagegen jetzt eine Komponente, die dazugekommen ist, und zwar soll diese Gaspreisbremse für Menschen mit besonders hohem Einkommen ab 72.000 Euro im Jahr dann steuerpflichtig werden. Also diese Gaspreisbremse würde zum Geldwerten Vorteil und müsste bei der Steuererklärung berücksichtigt werden. Das zumindest der Vorschlag der Kommission.
Okay, also die Besteuerung ist neu. Es gibt dieses Geld aus der Gaspreisbremse ja aber doch erst ab März. Wie sollen denn Haushalte, die knapp bei Kasse sind, bis dahin klarkommen?
Ja, das ist richtig. Ab März soll der reduzierte Gaspreis gelten. Davor, schon im Dezember, soll es dafür aber einen Einmalbonus in Anführungszeichen geben. Und zwar der Verzicht auf eine Abschlagszahlung für Gas. Das heißt, im Dezember müssten Gaskunden nicht so tief in die Tasche greifen. Das soll dann entsprechend eine Wirkung haben bis März, bis dann die Gaspreisbremse, die eigentliche, in Kraft tritt. Und in diesem Vorschlag der Kommission ist auch ein Härtefallfonds vorgesehen, und der gilt dann unabhängig vom Gas für alle Energieträger. Jeder, der da in Schwierigkeiten gerät, seine Energierechnungen zu bezahlen, könnte auf dem Antragswege auch darüber Geld bekommen.
Sprechen wir noch über Unternehmen, bei denen oder über die ist ja schon durchgesickert, dass die nur dann beim Gaspreis entlastet werden sollen, wenn sie sich verpflichten, ihre Produktionsstätten, so heißt das, zu erhalten. Was heißt das? Dürfen die keine Leute entlassen?
Ja, genau das heißt es unterm Strich. Es geht darum, die Standorte, an denen die Gaspreisbremse in Anspruch genommen wird, zu erhalten. Betriebe, die einen Betriebsrat haben, dürfen nach den Vorschlägen der Kommission Personal nur dann entlassen, wenn darüber Einigkeit besteht, also man eine Vereinbarung mit dem Betriebsrat in diesem Zusammenhang getroffen hat. Und in den Fällen, wo es keinen Betriebsrat gibt, das sollen nicht so viele sein, aber die gibt es durchaus, da gilt die Regelung, dass maximal 10% der Beschäftigten entlassen werden dürften, wenn das Unternehmen noch Geld aus dieser Gaspreisbremse in Anspruch nehmen möchte. Und für den Fall, dass sich im Nachhinein herausstellt, dass sich ein Unternehmen nicht an die Bedingungen gehalten hat, müsste dieses Geld auch zurückgezahlt werden.
Vielen Dank, Philipp Rost aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Dazu, wie das mit der Gaspreisbremse im Detail funktionieren könnte, die Vorschläge der Expertenkommission. Alte Menschen, die frieren ja leicht. Pflegeheime können deshalb die Heizungen nicht komplett oder besonders stark runterdrehen. Viele Heimbewohner und ihre Angehörigen werden jetzt auch deshalb mehr bezahlen müssen für ihren Pflegeplatz. Es hat aber noch einen weiteren Grund, dass Pfleger und Hilfskräfte seit September nämlich besser verdienen. Das ist eigentlich erfreulich, macht die Pflege aber teurer. Wolfgang Brauer berichtet aus einem Heim in Rheinland-Pfalz.
Ich hätte gern mehr Zuspruch, aber ich weiß, dass die Zeit dafür ja überhaupt nicht da ist. Ja?
Sagt die 64-jährige Petra Moneta, die nach einem Schicksalsschlag seit gut 1,5 Jahren im Mainzer Altenheim untergebracht ist. Weil sie jünger und weniger eingeschränkt ist als die meisten Bewohner, bekommt sie besonders wenig der sowieso knappen Pflegezeit. Doch Wohnbereichsleiterin Jennifer Michels arbeitet, wie alle Kolleginnen und Kollegen, schon am Anschlag.
Ja, man geht unzufrieden nach Hause und die psychische und körperliche Belastung wird immer höher. Ich freue mich über mehr Geld, aber ganz ehrlich, wäre mir lieber, sie würden sich darum kümmern, dass mehr Personal kommt.
Seit September müssen alle Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen nach Tarif bezahlt werden. Für viele Heime bedeutet das höhere Lohnkosten. Das Mainzer Altenheim zahlt schon immer nach Tarif. Doch auch hier steigen die Lohnkosten, denn die Gewerkschaft Verdi fordert ein Plus von 10,5%. Für Oliver Backhaus, den Geschäftsführer des Mainzer Altenheims, ein zweischneidiges Schwert.
Das wären dann knapp 500.000 mehr an Personalkosten. Heißt im Klartext, dass alle Kostensteigerungen, die wir verhandeln, von den Menschen getragen werden, die in den Betten liegen. Das macht auch mir in meiner Funktion keine Freude, jedes Jahr mitteilen zu dürfen, dass sich die Preise wieder erhöht haben.
Dazu kommen aktuell auch noch die Inflation und die steigenden Energiepreise. Oliver Backhaus rechnet damit, dass er von jedem Heimbewohner einen dreistelligen Betrag mehr verlangen muss, pro Monat. Heimbewohnerin Petra Moneta.
Natürlich bin ich davon betroffen, dass das dann umgelegt wird auf die Bewohner. Ja, das ist ganz verständlich. Wenn das Heim entlastet, finde ich das in Ordnung. Dann sollen die auch mehr Zuschüsse kriegen.
Aber bitte aus der Bundeskasse, findet sie. Denn obwohl die 64-Jährige eine vergleichsweise gute Rente bekommt, geht die voll für die Heimunterbringung drauf. Und das Sozialamt muss trotzdem noch was dazuzahlen. Ihr bleibt nur ein Taschengeld von gut 120 Euro im Monat. Sie ist kein Einzel, sondern vielmehr der Normalfall, sagt Heimleiter Oliver Backhaus.
Jetzt muss man ehrlich sein und sagen, dass ja im Moment schon die wenigsten Menschen in der Lage sind, wirklich diese Heimkosten aus eigenen Mitteln zu generieren. Das heißt, jetzt ist ja schon das Sozialamt mit im Boot.
Ein Teufelskreis. Einerseits werden in den Alten- und Pflegeheimen dringend mehr Fachkräfte gebraucht. Um sie zu finden und zu halten, braucht es bessere Löhne in der Pflege. Andererseits steigen dadurch aber die Kosten für die Heime noch mehr und damit für die Bewohner und deren Familien. Die meisten können aber nicht mehr bezahlen, weshalb die Sozialämter immer mehr zuschießen müssten. Doch dieser Kreislauf stößt mehr und mehr an seine Grenzen.
Pflegeheime erhöhen die Preise. Es war eine große Sache, das Getreideabkommen. Russland hat vor einigen Wochen zugestimmt, dass Getreide aus der Ukraine, wo die Speicher voll sind und die nächste Ernte eingefahren werden sollte, aus Odessa rausgeschifft werden durfte. Auch viele ärmere Länder haben aufgeatmet, ein bisschen zumindest, denn sie konnten in der Zwischenzeit die Getreideimporte kaum noch bezahlen. Am Wochenende hat Putin das Abkommen wieder aufgekündigt. Die Ukraine, Russland und die Vereinten Nationen sagen, sie bringen trotzdem weiter Getreide aus dem Land. Aber das bedeutet trotzdem auch, dass die Getreidepreise wieder steigen könnten. Brigitte Scholtes hat recherchiert.
Die Agrarmärkte haben sofort auf die Ankündigung Russlands am Samstag reagiert, es werde das Getreideabkommen aussetzen. Um etwa 5% seien die Getreidepreise an den Börsen seither gestiegen, hat Jan Peters beobachtet. Er ist unabhängiger Agrarjournalist in Hamburg. Vor 3 Jahren hätten die Getreidepreise am Weltmarkt bei etwa 200 bis 230 Dollar die Tonne ab Hafen gelegen.
Dann stiegen die Kurse schon, als die Drohungen von Putin kamen, so Ende 2021, auf 280, 290 Dollar an. Und mit dem Krieg sind sie auf 350 bis 390 Dollar teilweise gestiegen. Jetzt bewegen wir uns bei 360, 365 Dollar für normalen B-Weizen. Es ist anzunehmen, wenn es wirklich zu einer Blockade des Schiffsverkehrs kommt, also wenn Russland ernst macht und kein ukrainisches Getreide rauslässt, dass wir bei über 400 Dollar per Tonne liegen werden.
Zwar haben heute nach Angaben der Ukraine 12 Schiffe von ihren Schwarzmeerhäfen abgelegt. Ob sie tatsächlich ihr Ziel erreichen können, ist noch nicht klar. Doch gerade Weizen wird dringend benötigt. 30 Millionen Tonnen Weizen brauchen allein die Staaten in Nordafrika. Sie sind deshalb dringend auf die Importe aus der Ukraine angewiesen. Je höher die Preise stiegen, desto schwieriger werde es für sie, das Getreide zu bezahlen, sagt Peters.
In dieser Region wird zu 90% Weizen aus Russland, Ukraine und Kasachstan gekauft. Insbesondere Ägypten kauft fast 12 Millionen Tonnen Weizen im Jahr. Und deswegen ist es eben essentiell wichtig, dass ukrainische Getreide weiterhin in diese Region geliefert wird. Und jeder Stopp oder jede temporäre Aussetzung führt zu steigenden Preisen.
Russland hatte im Juli zugestimmt, dass ukrainische Frachter wieder Getreide über einen Korridor im Schwarzen Meer exportieren dürfen. Trotz westlicher Sanktionen darf auch Russland eigentlich Getreide ausführen. Allerdings bemängelt Moskau, dass die Sanktionen im Finanz- und Logistikbereich das praktisch erschweren. Agrarexperte Peters.
Es gibt vielleicht noch 15 bis 18 Länder weltweit, die russischen Weizen kaufen. Aber dann gibt es die sogenannten Dreiecksgeschäfte. Dann wird russischer Weizen in irgendeine Region geliefert, zum Beispiel nach Indien, und von dort aus wieder exportiert in die nordafrikanischen Regionen. Also die Welt kann auf den russischen Weizen nicht verzichten, genauso wenig wie auf den ukrainischen Weizen. Aus dieser Region kommen 33% aller Weltexporte.
Doch selbst wenn die Exporte durch das Schwarze Meer weiter möglich sein sollten, dürfte 2023 die Knappheit nicht aufhören, erklärt Agrarexperte Peters. Denn wegen der westlichen Sanktionen fehlen in Russland die Ersatzteile für viele Landmaschinen. Die Ukraine wiederum hat in diesem Herbst wegen Kriegsfolgen nur 60% ihrer Anbauflächen bestellen können. Peters warnt deshalb.
Die sehr zu beklagenden Toten in diesem schrecklichen Putin-Krieg dort, das ist ein Staubkörnchen gegen das, was zu erwarten ist, wenn weniger Getreide aus der Ukraine kommen.
Und auch in der Wirtschaftspresseschau geht es jetzt um das Getreideabkommen. Zunächst mit einem Kommentar aus der Taz.
Geplant war, dass bis zum Stichtag 19. November eine Verlängerung ausgehandelt wird. Die Aussetzung des Abkommens ist nicht nur für die Ukraine ein schwerer Schlag. Ohne das Getreide aus den ukrainischen Schwarzmeerhäfen und aus Russland wird der Weltmarktpreis wieder stark steigen und gerade in den ärmsten Ländern werden sich Hungersnöte verschärfen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung notiert: 3 Monate lang hatte die Vereinbarung die Lebensmittelkrise in vielen Ländern gemildert. Nun droht sie, vor dem Winter mit voller Wucht zurückzukehren. So wie der Kreml in der Ukraine mit der Zerstörung der Energieinfrastruktur einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung führt, so führt er mit der Hungerwaffe auch einen Krieg gegen die Ärmsten in der dritten Welt, wo die Lebensmittelpreise nun noch mehr steigen werden. Einem Mann wie Putin moralisch ins Gewissen zu reden, wird nicht weiterführen. Die Augsburger Allgemeine hält fest: Das Getreideabkommen vom 22. Juli war, wenn man so will, das einzige humanitäre Zugeständnis, das der russische Präsident in seinem Krieg gegen alles Westliche bisher gemacht hat. Auch für die Ukraine selbst war es lebensnotwendig, einerseits um wieder Geld einzunehmen, andererseits aber auch um die Getreidesilos für die nächste Ernte wieder halbwegs frei zu bekommen. Das aber kümmert einen Putin nicht. Themenwechsel. Spiegel Online blickt auf die nächste Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch und erläutert vor dem Hintergrund des derzeit starken Kurses des Dollars: Es sieht ganz so aus, als wenn die Fed an ihrem Kurs der raschen und massiven Erhöhungen des Leitzinses festhält. Im Ergebnis dürfte der Dollar weiter zulegen. Eine Schuldenkrise in Schwellen- und Entwicklungsländern braut sich längst zusammen. Insbesondere Volkswirtschaften, die sich in Dollar verschuldet haben, sind nun mit Zahlungsproblemen konfrontiert. Die Wirtschaftswoche analysiert die Lage beim angeschlagenen Warenhauskonzern Galeria Kaufhof, der neue Staatshilfen beantragt hat. Nicht nur die Filialen müssen auf Vordermann gebracht werden, auch im Online-Geschäft ist bei Galeria Land unter. Ein mindestens dreistelliger Millionenbetrag wäre nötig, um überhaupt wieder ein funktionierendes Geschäftsmodell zu etablieren.
Das war die Wirtschaft am Mittag im Deutschlandfunk. Ich bin Sandra Pfister. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.